Ich hatte in meinem Leben, soweit ich mich erinnern kann, noch nie einen medizinischen Notfall. Ich war zwar schon mal in der Notaufnahme, nach einem leichten Autounfall zum Beispiel, das war dann aber nur ein Schleudertrauma. Für mich musste aber noch nie ein Krankenwagen gerufen werden. Falls das jemals passiert, dann wünsche ich mir, dass es keine Rolle spielt, ob ich behandelt werde oder mein Freund. Leider ist das aber nicht so. Das Geschlecht hat eben doch einen Einfluss. Und das ist ein Problem, denn bei Notfällen muss es logischerweise schnell gehen. Welche Unterschiede es da gibt, hört ihr gleich. Wir haben für diese Folge mit zwei Frauen gesprochen, die beide einen Notfall hatten, der erst sehr spät, fast zu spät, erkannt wurde. Kurze Anmerkung, klar, so etwas passiert nicht jeden Tag. Trotzdem wollen wir darüber sprechen, weil wenn wir selbst in so einer Notsituation stecken, dann wollen wir natürlich alle, so schnell es geht, Hilfe bekommen. Sophie war 25 Jahre alt, als sie Schmerzen im Unterleib bekommen hat, die immer krasser geworden sind. So einen Schmerz hat sie noch nie gespürt, hat sie mir erzählt. Noch nicht mal bei ihren Periodenschmerzen. Sie hat dann gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht.
Da kam das dann so innerhalb von irgendwie einem Nachmittag, dass ich plötzlich gemerkt habe, ich kann nicht mehr aufrecht sitzen, ich kann nicht mehr aufrecht gehen oder stehen. Teilweise hatte ich wirklich Tränen in den Augen vor Schmerzen. Genau, die Blutung, also es tropfte aus mir raus, kann ich so sagen. Das war schon, ja, sehr ungewohnt auf jeden Fall. So kannte ich meinen Körper nicht, ja.
Hier beschreibt Sophie ihre Schmerzen, als ihr Eileiter geplatzt ist. Eine Woche lang hat sie sich da mit ihren Schmerzen gequält, bevor sie dann notoperiert werden musste. Und als sie mir das erzählt hat, da war ich total baff, weil ihre Eileiterschwangerschaft, die wurde nicht sofort erkannt. Vielleicht habt ihr davon ja schon mal gehört. Bei einer Eileiterschwangerschaft, da verirrt sich sozusagen der Embryo und er nistet sich nicht dort ein, wo er eigentlich sollte, nämlich in der Gebärmutter. Und so eine Eileiterschwangerschaft, die kommt zwar nicht oft vor, kann aber lebensbedrohlich werden. Vor allem, wenn das sogenannte Schwangerschaftsgewebe nicht rechtzeitig entfernt wird. Denn wenn das Gewebe im Eileiter immer weiter und weiter wächst, dann wird es irgendwann zu groß. Der Eileiter kann platzen und es kommt zu inneren Blutungen. Und dann kann eine Eileiterschwangerschaft lebensbedrohlich werden. Zeit ist da logischerweise ein wichtiger Faktor. Genauso wie bei einem Herzinfarkt.
Ich bin alleine die Treppen runtergelaufen. Ich saß da im Rettungswagen allein hinten drin, ohne Überwachung, auf so einem Stuhl und wurde dann sozusagen ins Krankenhaus gefahren. Ne?
Das ist Kerstin.
Im Krankenhaus von der Ärztin wurde ich dann gefragt, ob ich eine Erkältung gehabt hätte. Aber das hat sich nicht angefühlt wie eine Erkältung.
Kerstin hatte 2013 einen Herzinfarkt. Aber die Rettungssanitäter und der Notfallmediziner, die haben den nicht gleich entdeckt. Und so ist Minute um Minute vergangen. Und ihr wurde sogar die Wahl gelassen, ob sie überhaupt gleich mitkommen will ins Krankenhaus. Das Ganze hat vielleicht damit zu tun, dass beim Herzinfarkt die meisten wahrscheinlich erstmal an einen gestressten Mann so um die 50 denken. Aber nein, Irrtum. Auch Frauen, auch sogar junge Frauen, können einen Herzinfarkt bekommen. Kerstin, die ist erst 40, als sie deshalb ins Krankenhaus kommt. Sophies Eileiterschwangerschaft und Kerstins Herzinfarkt. Beides sind medizinische Notfälle, die zunächst unerkannt geblieben sind. Wie es dazu kommen konnte und warum Frauen in medizinischen Notfällen oft erst später geholfen wird als Männern, darum geht's in dieser Folge.
The Sex Gap. Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
Herzlich willkommen bei The Sex Gap. Hier geht es darum, wie in der Medizin Frauen, Männer und zum Beispiel auch nicht-binäre Personen unterschiedlich behandelt werden und wie deshalb eine geschlechtersensible Medizin für eine bessere medizinische Versorgung und somit auch für mehr Gerechtigkeit sorgen könnte. Ich bin Kari Kungel, ich bin im Team von gesundheithören.de, das ist das Audioangebot von der Apothekenumschau und freue mich, dass ihr dabei seid. Sophie ist 25 Jahre alt, als sie erfährt, dass sie schwanger ist. Und da ist sie in der 5. Schwangerschaftswoche. Für sie und für ihren Freund kam das total überraschend, hat sie mir erzählt. Und zwar nicht nur, weil die beiden verhütet haben.
Das war jetzt auch nicht das Ziel, ein Kind zu kriegen, ganz im Gegenteil. Das war dann nicht so schön, diesen positiven Test zu sehen. Und dann war für uns eigentlich klar, dass wir eine Abtreibung machen wollen, aber dazu kam es dann ja nicht.
Sophie geht zu ihrer Gynäkologin, um die Schwangerschaft feststellen zu lassen. Und da hat sie schon leichte Schmerzen und Blutungen. Und all das erzählt sie ihrer Ärztin, auch, dass sie abtreiben möchte.
Und sie hat bei dem Besuch aber eine Eileiterschwangerschaft explizit ausgeschlossen. Also sie hat einen Ultraschall gemacht und sie meinte auch, naja, komisch, ich sehe nichts in der Gebärmutter. Das kann aber sein in der 5. Woche, dass die Fruchthöhle so klein ist, dass man es noch nicht sieht. Ich schaue jetzt aber mal nach den Eileitern, um auszuschließen, dass es eine Eileiterschwangerschaft ist. Und dann guckte sie so ein paar Sekunden auf den Ultraschall und meinte, nee, ach so, ja, alles gut, dann ist das ausgeschlossen. Das kann es schon mal nicht sein.
So erinnert sich Sophie an die Situation. Ihre Ärztin dagegen widerspricht dieser Darstellung und sagt, eine Eileiterschwangerschaft so früh per Ultraschall auszuschließen, das gehe nicht und es habe auch weder der Verdacht noch ein Anhalt dafür bestanden. Und tatsächlich kann eine Eileiterschwangerschaft erst ab der 6. Schwangerschaftswoche ausgeschlossen werden. Wir waren selbst nicht dabei und wir wissen deshalb nicht, wie die Situation abgelaufen ist. Aber Sophie hat mir erzählt, sie fühlte sich sicher. Und leichte Schmerzen und Blutungen, die kommen ja in einer frühen Schwangerschaft auch mal vor. Aber Sophies Schmerz bleibt und er wird sogar schlimmer. Sie kann nicht mehr richtig sitzen oder aufrecht stehen. Und sie fängt dann an, nach ihren Symptomen zu googeln und stößt dabei immer wieder auf eine Diagnose. Eileiterschwangerschaft.
Und ich dachte, ach wie praktisch, dass ich weiß, dass es das schon mal nicht ist. Das ist sehr gut, weil das hört sich nicht angenehm an.
So entspannt, wie mir Sophie das hier erzählt, ist das aber alles nicht. Sie hält ihre Schmerzen zwar tapfer aus, sie weiß ja auch schließlich nicht, dass sie eine Eileiterschwangerschaft hat, aber genau das kann richtig gefährlich werden. Schließlich gehört eine Schwangerschaft nicht in den Eileiter, sondern in die Gebärmutter. Es kommt vor, dass die befruchtete Eizelle auf ihrem Weg vom Eileitertrichter über den Eileiter in die Gebärmutter stecken bleibt. Am häufigsten siedelt sich dann die Eizelle im Eileiter an. Manchmal aber auch in den Eierstöcken oder dem Gebärmutterhals. Eine Eileiterschwangerschaft kommt eher selten vor. Sie macht so in etwa 1-2% der Schwangerschaften aus. Aber Eileiterschwangerschaften sind gleichzeitig für 6-13% aller schwangerschaftsbedingten Todesfälle verantwortlich. Ursachen gibt es verschiedene. Zum Beispiel kann das die Folge einer Infektion sein oder die Flimmerhärchen im Eileiter, die den Embryo transportieren, die können gestört sein. Übrigens, Frauen, die mit einer Kupferspirale oder Kupferkette verhüten, die haben ein leicht erhöhtes Risiko für eine Eileiterschwangerschaft. Auch Sophie hat mit einer Kupferkette verhütet.
Ich habe das dann noch die Nacht über ausgehalten und habe dann aber auch nachts, weil ich irgendwie mehrfach aufgewacht bin an den Schmerzen und irgendwie gemerkt habe, nichts hilft. Also ne, ich habe dann, was man so macht bei Schmerzen. Ich dachte ja, es ist gerade ein natürlicher Abgang. Dachte ich, na gut, dann sind es Krämpfe der Gebärmutter, dann eine Wärmflasche. Ich habe ein bisschen Yoga gemacht. Im Nachhinein bescheuert, wenn man weiß, ich hatte innere Blutungen und einen Riss.
Ja,
so,
ja,
dann ist es nicht klug, in den Schmerz reinzudehnen. Das habe ich aber gemacht. Ich habe Schmerzmittel genommen, so ne, habe mich aufs Sofa gelegt. Das hat alles nichts geholfen. Ich konnte auch nachts nicht mehr so gut schlafen vor Schmerzen.
Als Sophie mir das erzählt, da frage ich mich, warum hat sie keinen Krankenwagen gerufen? Aber ich verstehe auch total, dass sie gezögert hat, weil so dieses Gefühl, ist es wirklich schlimm genug, um dafür einen Sunny zu rufen, das kann ich total gut nachvollziehen. Als ich dieses Schleudertrauma hatte, was ich eingangs erwähnt habe, da habe ich auch voll gezögert, überhaupt in die Notaufnahme zu gehen, weil da ja Menschen sein könnten, denen es viel schlechter geht als mir. Was ich mich jetzt schon öfter gefragt habe, liegt es dann daran, dass Frauen irgendwie zögerlicher sind, wenn es darum geht, Hilfe zu rufen? Oder halten Frauen Schmerzen einfach länger aus?
Also was ich auch so an Feedback bekomme, ist, krass, dafür rufen die an und ich zögere dann immer und so. Das sind immer Frauen tatsächlich, ist mir auch schon aufgefallen. Immer Frauen, die sagen, nee, also immer nur, wenn es gar nicht mehr geht und so.
Das ist Luis Teichmann. Seit 8 Jahren ist er als Rettungssanitäter unterwegs und er hat auch ein Buch über seine Arbeit geschrieben, das heißt Einsatz am Limit. Und auch ihm fällt auf, dass Frauen zögerlicher sind, wenn es darum geht, einen Krankenwagen zu rufen.
Ich weiß nicht, woran es hapert, ob man irgendwie in Erwartung ist, dass da Männer kommen oder weil Frauen einfach in der Natur so sind, dass sie sich um andere mehr sorgen als um sich. Ich kann das nicht sagen. Das müsste man mal aufarbeiten.
Tatsächlich gibt es Studien, die versuchen, diese Frage zu beantworten. Eine polnische Beobachtungsstudie zum Herzinfarkt zum Beispiel, aus der ging hervor, dass Frauen eher einen Krankenwagen für ihre Männer rufen als für sich selbst. Beim Thema Herzinfarkt, da empfehlen die Leitlinien innerhalb von 90 Minuten nach der Herzinfarktdiagnose, die Blutgefäße mit einem Katheter freizuräumen. Kurz zur Erklärung, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein verstopftes Rohr, was einfach wieder freigemacht werden muss. Die Ergebnisse der Studie haben aber auch gezeigt, dass noch nicht mal die Hälfte der PatientInnen innerhalb von diesen 90 Minuten behandelt worden sind. Und diejenigen, die in diesem Zeitfenster behandelt wurden, waren vor allem Männer. Die StudienautorInnen glauben, dass es daran liegt, dass Frauen sich stärker verantwortlich fühlen für Familie und Haushalt als Männer. Und eher ertragen sie dann also die Schmerzen, als wirklich einen Krankenwagen für sich zu rufen. Auffällig war auch, dass vor allem junge Frauen länger warten. Das hätte aber laut der StudienautorInnen eher damit zu tun, dass die Symptome für einen Herzinfarkt bei jungen Frauen oft anders aussehen als bei Männern. Dazu aber später mehr. Jetzt erstmal zurück zu Rettungssanitäter Luis. Was er noch an weiblichen Patientinnen beobachtet, ist, vielen von ihnen scheint es unangenehm zu sein, den Krankenwagen zu rufen, wenn es nur um Unterleibsschmerzen geht.
Das gibt eine wichtige Unterscheidung, Unterleibsschmerzen unter Bauchschmerzen. Könnte das Ganze jetzt menstruell bedingt sein oder eben nicht? Und da bemerke ich schon, dass wenn wir dann fragen, so haben Sie denn gerade Ihre Periode, das wird so direkt abgewogen. So, nee, das ist das auf gar keinen Fall. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie diese Schmerzen sich anfühlen. Ich weiß nicht, ob man das ganz klar differenzieren kann. Da spürt man dann eben diese Zögerlichkeit. So, nee, ich habe jetzt den Rettungsdienst nicht nur für Menstruationsbeschwerden gerufen. Oder ich rufe den Rettungsdienst doch jetzt nicht nur wegen einer Schwangerschaft, weil ich übel bin. Das ist ja völlig ausgeschlossen, dass ich schwanger bin.
Sophie wusste ja, dass sie schwanger ist. 4 Tage nach ihrem ersten Untersuchungstermin hält sie die Schmerzen dann doch nicht mehr aus. Sie ruft aber keinen Krankenwagen, sondern sie geht wieder in ihre gynäkologische Praxis. Und dort erklärt sie dann nochmal, dass sie schwanger ist und auch Blutungen hat.
Ich hatte keine Kreislaufprobleme. Ich konnte da selbstständig hingehen. Also mir war nicht klar, dass ich ein Notfall bin. Deswegen habe ich, glaube ich, auch auf die dort nicht wie ein Notfall gewirkt. So. Deswegen war erstmal der Ablauf ganz normal. Ich saß da eine Stunde im Wartezimmer und habe gewartet, bis ich dran kam.
Oh Gott.
Genau.
Eine Stunde. Ich meine, so lange muss man vielleicht mal für einen Vorsorgetermin warten. Ich zumindest. Aber das war ja ein Notfall. Und zu diesem Zeitpunkt ist Sophies Eileiter schon längst geplatzt. Sophie ist mit ihrer Geschichte nicht allein. Die Autorin Theresa Bücker, die hatte auch eine Eileiterschwangerschaft. Und bei ihr war das richtig heftig, das schreibt sie in einem Text, dass sie 6 quälende Stunden in der Notaufnahme gewartet hat, bis sie dann operiert wurde und ihr das Schwangerschaftsgewebe endlich entfernt wurde. Dabei zeigen Studien, dass lange Wartezeiten über 5 Stunden das Risiko erhöhen, in den darauffolgenden 30 Tagen zu sterben. Einige Studien deuten darauf hin, dass Frauen in der Notaufnahme generell länger warten müssen als Männer. In einer Studie aus den USA heißt es zum Beispiel, dass Frauen im Schnitt 12 Minuten länger warten müssen als männliche Patienten. Klar, die USA sind nicht Deutschland und dort gibt es ein anderes Gesundheitssystem. Das lässt sich also nicht 1:1 auf Deutschland übertragen. Zu Deutschland haben wir aber keine aussagekräftigen Studien gefunden. Lasst mich mal kurz zusammenfassen. Sophie hat eine Eileiterschwangerschaft und weiß es nicht. Das Schwangerschaftsgewebe kann deshalb in Sophies Körper weiter und weiter wachsen. Ihre Schmerzen, die werden stärker und zwar irgendwann so stark, dass sie es nicht mehr aushält. Sie ruft aber keinen Krankenwagen. Und das ist für Frauen gar nicht mal so ein untypisches Verhalten. Eher halten Frauen ihren Schmerz noch etwas länger aus, bevor sie Hilfe holen. Das erzählt uns auch Luis, der Rettungssanitäter. Nach einer Woche hält Sophie aber ihre Schmerzen nicht mehr aus. Sie beschließt wieder, in die gynäkologische Praxis zu gehen und dort wird sie diesmal von einer anderen Ärztin untersucht. Als sie dann endlich an der Reihe ist, wird sie mit einem vaginalen Ultraschall untersucht, hat sie mir erzählt. Und auf dem ist vor allem eins zu sehen, eine schwarze Fläche.
Und dieser Ultraschall, der war vielleicht, keine Ahnung, 2 Sekunden in mir drin. Die Ärztin guckte auf das Ultraschallbild und sagte was man nie hören möchte von medizinischem Personal. Sie sagte nämlich: Oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Da dachte ich schon, ach du Scheiße, was ist da wohl los?
Danach ging alles dann ganz schnell. Plötzlich stand da nicht mehr nur eine Ärztin, sondern 2. Und 2 weitere HelferInnen kamen dazu.
Dann wurde mir gesagt, dass es eine gerissene Eileiterschwangerschaft ist. Dass halt der Eileiter offensichtlich gerissen ist. So, das konnte man nur vermuten, weil man wegen dieses Blutes halt im Ultraschall auch nichts mehr sehen konnte. Das Bild war halt quasi schwarz.
Alles rennt durch die Gegend und Sophie hört nur noch Abkürzungen und die Einweisung ins Krankenhaus. Mit Hilfe einer Bauchspiegelung können die Ärzte sehen, wo genau Sophies Eileiterschwangerschaft liegt. Das Gewebe wird ihr dann rausoperiert und von da an wird Sophie engmaschig beobachtet. Sie bleibt einige Tage im Krankenhaus und als sie entlassen wird, muss sie in regelmäßigen Abständen zur Kontrolle. Ihr Beta-HCG-Wert, der wird regelmäßig gemessen. Kurz zur Erklärung, Beta-HCG, das ist ein Hormon, das während der Schwangerschaft gebildet wird.
Und der sank auch zuerst und irgendwann fiel dann eben auf, dass er wieder stieg.
Für Sophie bedeutet das, ihre Eileiterschwangerschaft ist noch nicht vorbei.
War ein bisschen spooky zu wissen, ich habe irgendwas in mir, das wuchert und das besteht zur Hälfte genetisch aus meinem Freund. Das fand ich irgendwie total abgefahren.
Das Ganze ist jetzt ungefähr 2 Jahre her, deshalb kann Sophie das heute so locker erzählen. Weil das Schwangerschaftsgewebe so klein und daher schwer zu finden ist, muss Sophie noch mit Medikamenten behandelt werden. Sie bekommt eine Art Mini-Chemotherapie. Sophie nimmt MTX ein, das ist ein Zellgift und es wird in der Chemotherapie zur Behandlung von Krebs verwendet. MTX greift schnell wachsende Zellen an und Schwangerschaftsgewebe wächst eben auch schnell. Nebenwirkungen wie bei einer richtigen Chemotherapie gibt es meistens nicht, dafür ist die Dosis zu gering. Ob eine Schwangerschaft innerhalb oder außerhalb der Gebärmutter liegt, können ÄrztInnen in der Regel bei einer Ultraschalluntersuchung feststellen. Sophies Eileiterschwangerschaft, die wurde bei ihrem ersten Untersuchungstermin übersehen. Ihre Ärztin hat uns erklärt, dass das so früh auch nicht sicher zu erkennen ist auf so einem Ultraschall. Sophie wusste also nicht, dass sich die befruchtete Eizelle am falschen Ort eingenistet hat. Das Gewebe ist so lange weiter gewachsen, bis ihr 4 Tage später der Eileiter gerissen ist. Und das hat sie in eine lebensbedrohliche Situation gebracht. Sophies Geschichte ist ungewöhnlich, ja. Ihre Ärztin hat uns erklärt, dass der Eileiter eigentlich nie in der 5. Schwangerschaftswoche reißt. Das würde sehr selten passieren. Trotzdem, es ist passiert. Und wenn ich mir vorstelle, ich wäre in Sophies Lage, da wünscht man sich doch einfach nur, dass es so früh wie möglich erkannt wird. Manchmal werden Frauen auch erst später behandelt, weil sie zögerlicher sind, für sich Hilfe zu holen und eher für andere als für sich selbst einen Krankenwagen rufen. Das ist das Ergebnis einer polnischen Studie. Und auch Rettungssanitäter Luis, der kann aus seiner Erfahrung bestätigen, Frauen rufen nicht so gerne einen Krankenwagen, wenn es nur um Unterleibsschmerzen geht. Vielleicht auch deshalb, weil oft Männer zum Einsatzort kommen. Dass es manchmal aber eben genau darauf ankommt, also ob ein Mann oder eine Frau eine Patientin behandelt, das hat Luis schon selbst erfahren. Er hat uns von einem schwierigen Einsatz mit einer Patientin erzählt. In ihrer Vergangenheit wurde sie Opfer sexualisierter Gewalt.
Da war ein junges Mädel, war in der Diskothek und aus was für Gründen auch immer wurde das wieder getriggert, so ein Ereignis. Und das Problem war jetzt, sie hatte eine Panikattacke aufgrund dessen, also war stark am Hyperventilieren, hatte Brustenge. Und wir wurden jetzt dorthin alarmiert, einfach unter dem Stichwort Panikattacke bzw. betrunken, Alkoholintoxikation, als komplett männliche Besatzung.
Von der Vergewaltigung weiß Luis bei seiner Ankunft am Einsatzort noch nichts. Die Freundin der Patientin erklärt das Luis dann erst später.
Es ist uns letztlich nicht gelungen, diese Patientin einzufangen, also weil wir gemerkt haben, okay, wir als Männer kommen da einfach nicht weiter. Und wir haben die Patientin dann zügig ins Krankenhaus transportiert. Es ging auch ins Kinderkrankenhaus, weil sie minderjährig war. Und dort war dann eine Gesundheitspflegerin und die hat direkt einen Bezug gehabt. Die hat sie direkt eingefangen bekommen, hat sich direkt beruhigt.
Im Idealfall wären die Krankenwagen paritätisch besetzt. Das heißt, eine Frau und ein Mann sind am Einsatzort. Das wünscht sich auch Luis. Er könnte dann viel besser in solchen Situationen Hilfe leisten. Vor allem bei Einsätzen, in denen eine Vergewaltigung noch nicht so lange zurückliegt und die Frau dann womöglich zur Beweise aufnehmen auch noch in die Rechtsmedizin muss.
Hier ist es natürlich dann wichtig, wenn da mindestens eine Frau mit auf dem Rettungswagen sitzt, weil das Wenigste, was man, glaube ich, in der Situation gebrauchen kann, ist dann, wenn dann ein Streifenwagen kommt mit 2 Männern plus dann nochmal ein Rettungswagen mit 2 Männern. Das ist auch so der Einsatz, wo es unerlässlich ist, dass da eine Frau mit dabei ist.
Tatsächlich ist das aber nicht immer möglich. Und das hat vor allem einen Grund. Fast 3/4 der Beschäftigten im Rettungsdienst sind Männer. Das macht es natürlich schwierig, im Dienstplan Frauen und Männer gleich stark unterzubringen. Auch weil Frauen im Rettungsdienst eher in Teilzeit arbeiten als die männlichen Kollegen. Die gute Nachricht? Trotz des Ungleichgewichts, der Frauenanteil in der Ausbildung steigt. Und das bedeutet auch, dass in Zukunft immer mehr Frauen im Einsatz sein werden.
Hallo, ich bin Karin Seidler und ich arbeite im Team von Gesundheit Hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Als Redakteurin recherchiere ich für verschiedene Podcast-Formate. Ich suche nach Themen, schreibe Skripte und Shownotes. Außerdem suche ich Gäste für neue Folgen aus und spreche vorher mit ihnen, damit bei der Aufnahme dann alles gut klappt. Mir macht es richtig Spaß, an den Podcasts für Gesundheit Hören mitzuarbeiten, weil wir komplizierte Gesundheitsthemen verständlich erklären und Geschichten erzählen von interessanten MedizinerInnen. Falls ihr ein Thema habt, das euch wichtig ist und das wir unbedingt in einen unserer Podcasts aufnehmen sollten, dann schreibt uns gerne an redaktion@gesundheithoeren.de. Und wenn ihr unsere Arbeit mögt, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da. Ich würde mich freuen.
Zu Beginn dieser Folge habt ihr ja auch Kerstin gehört.
Ich bin damals morgens aufgewacht und mir war sehr schwindelig und ich hatte ein leichtes Brennen hinter der Brustwand und mir tat der linke Arm weh und ich hatte das Gefühl, ich könnte das Bewusstsein verlieren.
So beschreibt Kerstin ihre Schmerzen, als sie einen Herzinfarkt bei sich vermutet. Da ist sie gerade mal 40 Jahre alt. Schmerzen in der Brust und im linken Arm, das sind klassische Anzeichen eines Herzinfarkts. Bei einem typischen Herzinfarkt, da verschließt sich eines der großen Herzkranzgefäße komplett. Die Folge, das Herz wird dann in dem Bereich nicht mehr ausreichend mit Blut und Nährstoffen versorgt.
Der Patient hat das Gefühl, der ganze Brustkorb zieht sich zusammen, es drückt gewaltig. Manche sagen auch, es ist, als wie wenn ein Elefant mir auf der Brust sitzen würde. Und diese Beschwerden können auch ausstrahlen, typischerweise in den linken Arm oder auch in den Unterkiefer.
Das ist Christiane Tiefenbacher. Sie ist Kardiologin, Chefärztin für Innere Medizin am Marienhospital in Wesel und im Vorstand der Deutschen Herzstiftung. Inzwischen weiß man, dass Frauen klassische Symptome haben können, teilweise aber eben auch andere.
Das heißt, der Infarkt kann sich durch Bauchschmerzen äußern oder durch Rückenschmerzen oder auch einfach nur durch Übelkeit und Schwäche.
Viele Frauen haben zwar die klassischen, typischen Beschwerden mit Schmerzen in der Brust und im linken Arm.
Aber es gibt eben Frauen, die untypische Beschwerden haben und das ist wichtig zu wissen.
Als Kerstin morgens aufwacht, da merkt sie sofort, hier stimmt was nicht. Sie bittet ihre Tochter, den Rettungsdienst zu rufen.
Hab mich dann auf die Couch gesetzt und hab dann unwahrscheinlich geschwitzt. Und dann stellte sich irgendwann auch Angst ein. Das Brennen wurde dann schlimmer. Und irgendwann war es nicht mehr so stark, wobei der Schmerz im Arm blieb.
Hinsetzen. Das ist genau das Richtige, was ihr bei einem Herzinfarkt machen könnt. Das empfiehlt auch Rettungssanitäter Luis.
Wichtig ist immer Oberkörper hoch. Damit nehmen wir dem Herz einfach ein bisschen Arbeit ab. Und wenn man sich das überlegt, der Patient liegt auf dem Rücken, Beine hoch, dann strömt ja quasi das ganze Blut Richtung Herz. Man macht dem Herz ja richtig Arbeit damit. Deshalb Oberkörper hoch, am besten so 30 Grad Oberkörperhochlage. Und dann hilft im Prinzip nur Rettungsdienst rufen, beruhigen und sollte die Patientin reanimationspflichtig werden, reanimieren.
Als die beiden Rettungssanitäter und der Notfallmediziner kommen, messen sie Kerstins Blutdruck und machen ein Elektrokardiogramm, kurz EKG. Ihnen fällt nichts auf. Sie überlassen Kerstin die Wahl, ob sie ins Krankenhaus gebracht werden möchte oder nicht, hat sie uns erzählt.
Das hat mich verunsichert, ne? Dass er mir gesagt hat, dass das EKG halt soweit in Ordnung ist und der Blutdruck jetzt auch nicht weiter auffällig. Ich habe es auch nicht hinterfragt. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt, habe ich ja mich selbst hinterfragt, ob ich mir das vielleicht nicht nur einbilde und jetzt halt Hilfe in Anspruch nehme, die mir gar nicht zusteht. Ja.
Kerstin hat also ein ungutes Gefühl und sie bekommt auch Angst. Sie spürt, irgendwas stimmt nicht und gleichzeitig gibt es Entwarnung. Am Ende entscheidet sie sich dann mitzukommen. Sie soll in ein Unfallkrankenhaus gebracht werden, aber da will sie nicht hin.
Ich hatte ein ungutes Gefühl und wollte eben nicht in dieses Unfallkrankenhaus, weil ich in dem Moment dachte, wenn ich da hinkomme, das sind so viele Menschen, denen akut geholfen wird. Und wenn ich jetzt tatsächlich ein Problem habe, hatte ich Angst, dass man mir nicht glaubt und dass man mich in irgendeine Ecke schiebt. Also ich hatte wirklich Panik davor. Ich kann das gar nicht beschreiben, warum ich das wusste. Einerseits habe ich mit mir gehadert und auf der anderen Seite waren mir diese Anzeichen eigentlich klar, durch den Beruf auch klar.
Kerstin arbeitet nämlich in der Pflege und sie weiß, wie voll so ein Unfallkrankenhaus sein kann. Sie fragt daher, ob sie in ein anderes Krankenhaus gefahren werden kann. Es wird hin und her diskutiert, am Ende wird sie dann woanders hingebracht. Sie läuft selbst die Treppen runter und sitzt hinten im Krankenwagen dann ganz allein. In so einer Situation will doch keiner alleine sein.
Im Krankenhaus von der Ärztin wurde ich dann gefragt, ob ich eine Erkältung gehabt hätte, aber das hat sich nicht angefühlt wie eine Erkältung.
Ein Blick auf das EKG bestätigt dann, Kerstin hat einen Herzinfarkt. Kerstin hat uns erzählt, die Ärztin ist wütend und fragt den Notfallmediziner, ob er nicht gesehen hätte, wie grau die Patientin aussieht.
Sie hat sich nochmal das EKG zeigen lassen und hat ihm gezeigt, das war wohl am Anfang wirklich nicht zu sehen. Da ist, also ganz am Schluss war das so ein ganz kleiner Hinweis, dass da was sein könnte, ne?
Dass der junge Arzt Kerstins Herzinfarkt nicht gesehen hat, ist gar nicht so ungewöhnlich, wie man vielleicht vermuten würde. Teilweise entstehen Veränderungen im EKG bei einem Herzinfarkt erst mit einer zeitlichen Verzögerung. Es kann also durchaus sein, dass das EKG erst später eine Auffälligkeit zeigt, die vorher nicht zu sehen war. Die Kardiologin Christiane Tiefenbacher sagt, dass es aber auch einen anderen Grund gibt, warum Herzinfarkte bei Frauen übersehen werden.
Zum anderen ist es aber auch so, dass die Ärzte in der Notaufnahme, die diese Patientinnen sehen, weniger gut reagieren, als wenn Männer mit diesem klassischen Bild eines Manager-Herzinfarktes kommen, eben mit entsprechenden Symptomen aufschlagen. Und deshalb gibt es mittlerweile einige Studien, die dies untersucht haben und die ganz klar zeigen, dass Frauen weniger schnell letztendlich hier als Herzinfarktpatientinnen erkannt werden. Und interessanterweise ist es vor allem dann der Fall, wenn sie von jungen männlichen Ärzten initial behandelt werden.
Eine Studie in Florida hat sogar herausgefunden, dass die Überlebenschancen etwas höher sind, wenn Frauen nach einem Herzinfarkt durch eine Ärztin behandelt werden. Christiane Tiefenbacher erklärt aber auch, dass sich das ändert, je mehr Erfahrungen ein Arzt sammelt. Irgendwie wundert mich das alles auch nicht, wenn wir alle so lange darauf trainiert werden, dass vor allem ältere Männer diejenigen sind, die einen Herzinfarkt bekommen. Da denken wir natürlich nicht gleich an eine Frau. Googelt mal Herzinfarkt in der Bildersuche. Da sind auch vor allem Männer zu sehen. Also zumindest bei meiner Google-Suche. Dabei gibt es für Frauen noch weitere Risiken, die einen Herzinfarkt verursachen können. Zum Beispiel die Pille.
Genau, also Hormonersatzpräparate generell erhöhen das Risiko für Thrombosen. Thrombosen sind ja letztendlich Blutgerinnsel und wenn die in den Herzkranzgefäßen entstehen, dann führen die eben auch zu einem Herzinfarkt.
Vor allem, wenn Frauen die Pille nehmen, erhöht sich das Risiko für einen Herzinfarkt. Und ExpertInnen sehen darin auch einen Grund für folgendes Phänomen. Bei Männern sinkt die Sterblichkeitsrate bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Bei Frauen dagegen ist das anders. Hier nimmt die Sterblichkeitsrate zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr sogar noch zu. Neben der Pille gibt es auch andere Risikofaktoren. Dauerstress oder Depressionen sind laut ExpertInnen für Frauen ein größeres Risiko als für Männer, vor allem bei einer Doppelbelastung von Familie und Beruf. Stress. Der löst auch noch andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen aus, die vor allem Frauen betreffen. Von einer habt ihr vielleicht schon mal gehört, das Broken-Heart-Syndrom. Der Fachbegriff ist aber anders.
Takotsubo-Kardiomyopathie. Das ist eine Art Herzinfarkt, die tatsächlich deutlich häufiger bei Frauen und insgesamt auch gar nicht so selten auftritt. Und das ist letztendlich eine Form des Herzinfarktes, die stressinduziert ist. Und da sieht alles genauso aus wie beim Herzinfarkt. Das heißt, die gleichen Beschwerden, die gleichen EKG-Veränderungen, die gleichen Laborveränderungen. Aber letztendlich ist da kein großes Herzkranzgefäß verschlossen, sondern durch diesen Stress kommt es wahrscheinlich zu einer Engstellung der ganzen kleinen Herzkranzgefäße und das führt dann eben zu diesem Bild des Herzinfarktes und klassischerweise ist eben hier emotionaler Stress der Auslöser. Tatsächlich schildern die Frauen dann, was weiß ich, der Mann ist arbeitslos geworden, solche Dinge findet man dann häufig und das ist mittlerweile auch für uns ein Krankheitsbild, an das wir immer denken und das eben schon frauenspezifisch ist.
Kerstin hatte einen gewöhnlichen Herzinfarkt. Was heute davon bleibt, ist eine Narbe in der linken Herzkammer. Ihr Herz kann nicht mehr so gut pumpen wie früher. Und das bedeutet für sie mehr Pausen im Alltag. Sie arbeitet auch nicht mehr als Pflegerin. Der Herzinfarkt. Er zählt zu den Herz-Kreislauf-Erkrankungen und gehört zu Todesursache Nummer 1 in Deutschland. Männer trifft ein Herzinfarkt häufiger. Frauen haben aber nach einem Herzinfarkt schlechtere Chancen, was die Genesung angeht. Und ein Grund dafür kann sein, dass bei Frauen der Herzinfarkt später entdeckt wird als bei Männern.
Ja, das kann mehrere Gründe haben. Das ist sicherlich ein Punkt. Der zweite Punkt ist eben die Nachbehandlung, dass man eben vielleicht weniger gute Medikamente einsetzt und damit die Folgeschäden, also zum Beispiel eine Verschlechterung der Herzleistung, auch verstärkt.
Das hat damit zu tun, dass Frauen in großen klinischen Studien noch häufig unterrepräsentiert sind. Wenn ihr dazu noch mehr wissen wollt, dann hört euch am besten Folge 2 von unserem Podcast an. Da sprechen wir darüber im Detail. Einen Vorteil haben Frauen aber: Östrogene. Die weiblichen Geschlechtshormone sind sozusagen ein natürliches Schutzschild gegen einen Herzinfarkt.
Ja, Östrogene sind generell ein Schutz für unsere Gefäße gegen Atherosklerose. Wir haben auch in unseren Gefäßen, in der Gefäßwand, haufenweise Östrogenrezeptoren, die dazu führen, dass sich da eben keine Ablagerungen bilden können, auch dass die Gefäße sich immer schön erweitern.
Einen Nachteil hat das aber alles doch.
Und in der Menopause fällt das natürlich weg. Und deshalb kriegen wir dann 10 Jahre später als die Männer eben auch unsere Atherosklerose. Man hat auch versucht, ob man das nicht durch Hormonersatz vielleicht ausbügeln kann. Das bringt aber nichts in den entsprechenden Studien. Im Gegenteil, da hat man sogar eher negative Ergebnisse, mehr Knochenbrüche, mehr Brustkrebs. Also insofern ist das etwas, was wir dann hinnehmen müssen, dass wir eben 10 Jahre dann später doch auch die Herzinfarkte bekommen.
Nochmal kurz zusammengefasst. Bei einem klassischen Herzinfarkt ist eines der großen Herzkranzgefäße verschlossen. Und das führt dazu, dass das Herz nicht mehr mit ausreichend Sauerstoff und Nährstoffen versorgt wird. Typische Symptome sind ein Drücken in der Brust und Schmerzen im linken Arm. Bei Frauen und auch bei Männern kann das aber auch anders aussehen. Sie bekommen zum Beispiel Bauchschmerzen. Ihnen wird übel und sie fühlen sich plötzlich schwach. Allerdings kommen bei Frauen diese unspezifischen Symptome häufiger als bei Männern vor. Wir, und damit sind Frauen, Männer, alle gemeint, wir können einiges tun, damit wir erst gar nicht einen Herzinfarkt bekommen. Und was? Das liegt eigentlich auf der Hand. Gesunde Ernährung, regelmäßig Sport treiben und auf sein Gewicht achten und natürlich nicht rauchen. Kerstin nimmt jetzt auch mehr Rücksicht auf sich und ihre Gesundheit. Sie hat aber aus ihrer Erfahrung mit dem Herzinfarkt noch etwas für sich mitgenommen.
Dass man gut auf sich selbst aufpassen muss, dass man sich durchaus ernst nehmen darf, dass man die Anzeichen, die man wahrnimmt, ernst nehmen darf.
Das ist für mich auf alle Fälle ein Learning aus dieser Folge. Auf die eigene Wahrnehmung vertrauen und sie ernst nehmen. Und im Notfall einfordern, dass auch unsere ÄrztInnen und RettungssanitäterInnen uns ernst nehmen. Das war schon immer ein mühsamer Weg und es ist auch noch viel Arbeit nötig, damit Notfälle wie der Herzinfarkt immer mit einem geschlechtersensiblen Blick angeschaut werden. Dazu hat unter anderem Marion Legato, eine US-amerikanische Ärztin, viel beigetragen. Sie ist Kardiologin und sie gilt als Pionierin der Gendermedizin. In den 1980er Jahren ist ihr aufgefallen, dass es eben nicht nur Männer sind, die einen Herzinfarkt bekommen können. Und sie hat beobachtet, dass betroffene Frauen eben andere Symptome haben als Männer. Bis das aber bei uns in Europa angekommen ist, hat es lange gedauert. Anfang der 2000er, also ungefähr 20 Jahre später, wurden die ersten Zentren für Gendermedizin gegründet. Das erste in Deutschland von der Kardiologin Vera Regitz-Zagrosek, und zwar an der Charité in Berlin. So hat die Entdeckung der verschiedenen Symptome beim Herzinfarkt die Begründung der Gendermedizin mit angestoßen. Langsam ist die Relevanz der Gendermedizin auch in der deutschen Politik angekommen. Nachdem schon 2001 die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, eine Empfehlung für eine geschlechtersensible Gesundheitsversorgung rausgegeben hat, haben sich die Politikerinnen und Politiker unserer aktuellen Regierung im Koalitionsvertrag auch vorgenommen, dass Gendermedizin Teil des Medizinstudiums werden soll. 20 Jahre später, naja, besser spät als nie, würde ich sagen. Das war's mit dieser Folge The Sex Gap. Es ging darum, weshalb Notfälle bei Frauen oft erst später behandelt werden als bei Männern und woher das kommt. Ich fasse nochmal zusammen. Symptome können sich bei Frauen anders äußern als bei Männern, beim Herzinfarkt zum Beispiel. Das heißt, Frauen spüren nicht nur ein Drücken in der Brust und ihnen tut der linke Arm weh, sie können auch Bauch- oder Rückenschmerzen bekommen oder auch Übelkeit. Östrogen wirkt schützend und deshalb bekommen Frauen in jüngeren Jahren seltener einen Herzinfarkt. Da der Hormonspiegel aber im Alter abnimmt, steigt das Risiko für einen Herzinfarkt im Alter. Die Symptome bei Frauen, die werden aber oft nicht erkannt, einfach weil das Bewusstsein dafür fehlt. Und das kann im schlimmsten Fall sogar tödlich enden. Denn das ist besonders ein Problem, wenn es schnell gehen muss. So wie bei Kerstins Herzinfarkt und Sophies Eileiterschwangerschaft. Wichtige Links zum Thema findet ihr wie immer in den Shownotes. Und die nächste Folge, die gibt es wieder in 2 Wochen. Und dann ist das Thema der Corona-Gap und warum Covid-19 Männer und Frauen anders trifft. Zum Beispiel erkranken Frauen häufiger an Long-Covid, so wie Mia Diko.
Man ist dann schwer erschöpft. Also es hat nichts mit Müdigkeit zu tun, sondern es ist wirklich eine Kraftlosigkeit und Erschöpfung, die ich vorher in meinem Leben noch nicht erlebt habe.
Wenn ihr wissen wollt, warum Männer häufiger an einer akuten Corona-Infektion sterben als Frauen und warum Frauen sich häufiger infizieren, dann hört euch gern die nächste Folge an. Und abonniert uns gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eben eure Podcasts gerne hört, dann verpasst ihr nichts. Und wenn ihr ein Thema habt, das euch interessiert, dann schreibt uns das sehr gerne an redaktion@gesundheithoeren.de. Ich bedanke mich bei allen, mit denen wir für die Recherche zu dieser Folge sprechen konnten. Macht's gut und bis bald.
The Sex Gap. Ein Podcast von gesundheithoeren.de. Das Audioangebot der Apothekenumschau. Produziert in Zusammenarbeit mit Polar Berlin.